da lese ich uns jetzt den Text zur Predigt aus 1. Könige Kapitel 13, die Verse 1 bis 32. Wer will, kann seine Bibel aufschlagen. Notfalls haben wir auch hinten noch welche zu liegen, wer noch zugreifen will. Gut. Und siehe, ein Mann Gottes kam aus Juda auf das Wort des Herrn hin nach Bethel. Als Jerobeam auf dem Altar stand, um Rauchopfer darzubringen. Und er rief gegen den Altar auf das Wort Herrn hin und sagte, Altar, Altar, so spricht der Herr, siehe, ein Sohn wird im Haus David geboren werden. Sein Name ist Josia. Der wird auf dir die Höhenpriester schlachten, die auf dir räuchern. Und Menschengebeine wird man auf dir verbrennen. Und er gab an jenem Tag ein Wunderzeichen und sagte, dies ist das Wunderzeichen dafür, dass der Herr geredet hat. Siehe, der Altar wird zerbersten und die Fettasche, die darauf ist, wird verschüttet werden. Und es geschah, als der König das Wort des Mannes Gottes hörte, das er gegen den Altar in Bethel ausgerufen hatte, da streckte Jerobeam vom Altar herab seine Hand aus und sagte, packt ihn. Da verdorrte seine Hand und die er gegen ihn ausgestreckt hatte und er konnte sie nicht wieder an sich ziehen. Und der Altar zerbarst und die Fettasche wurde vom Altar verschüttet nach dem Wunderzeichen, das der Herr, der Mann Gottes, auf das Wort des Herrn hin gegeben hatte. Da hob der König an und sagte zu dem Mann Gottes, besänftige doch das Angesicht des Herrn, deines Gottes, und bete für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann. Und der Mann Gottes besänftigte das Angesicht des Herrn, und die Hand des Königs wurde ihm wiedergegeben und wurde wie vorher. Und der König redete zu dem Mann Gottes, komm mit mir ins Haus und stärke dich, und ich will dir ein Geschenk geben. Der Mann Gottes aber sagte zum König, selbst wenn du mir die Hälfte deines Hauses gebest, so würde ich nicht mit dir hingehen. Ich werde an diesem Ort kein Brot essen und kein Wasser trinken. Denn so ist es mir durch das Wort des Herrn befohlen worden. Du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken. Du sollst nicht auf den Weg zurückkehren, den du hingegangen bist. So ging er auf einen anderen Weg fort und kehrte nicht auf den Weg zurück, auf dem er nach Bethel gekommen war. Ein alter Prophet wohnte in Bethel, und seine Söhne kamen und erzählten ihm alles, was der Mann Gottes an dem Tag in Bethel getan hatte. Die Worte, die er zum König geredet hatte, die erzählten sie ihrem Vater. Da sagte ihr Vater zu ihnen, welchen Weg ist er gegangen? Und seine Söhne zeigten ihm den Weg, den der Mann Gottes gegangen war, der aus Juda gekommen war. Da sagte er zu seinen Söhnen, sattelt mir den Esel. Und sie sattelten ihm den Esel, und er bestieg ihn. Und er folgte dem Mann Gottes und fand ihn unter der Terebinte sitzen. Und er sagte zu ihm, bist du der Mann Gottes, der aus Juda gekommen ist? Und er sagte, ich bin es. Da sagte er zu ihm, komm mit mir in mein Haus und isst Brot. Er aber sagte, ich kann nicht mit dir umkehren und mit dir hineinzugehen und an diesem Ort. Und an diesem Ort werde ich kein Brot essen und kein Wasser mit dir trinken. Denn durch das Wort des Herrn ist mir ein Befehl an mich ergangen. Du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken. Du sollst nicht wieder auf den Weg zurückkehren, auf den du hingegangen bist. Da sagte er zu ihm, auch ich bin ein Prophet wie du. Und ein Engel hat zu mir geredet durch das Wort des Herrn und gesagt, bring ihn mit dir in dein Haus zurück, dass er Brot esse und Wasser trinke. Er belog ihn aber. Da kehrte er mit ihm zurück und aß in seinem Haus Brot und trank Wasser. Und es geschah, während sie noch zu Tisch saßen, da geschah das Wort des Herrn zu dem Propheten, der ihn zurückgebracht hatte. Und er rief dem Mann Gottes, der aus Juda gekommen war, zu. So spricht der Herr, dafür, dass du gegen den Befehl des Herrn widerspenstig gewesen bist und das Gebot, das der Herr, dein Gott, dir geboten hat, nicht beachtet hast und umgekehrt bist und Brot gegessen und Wasser getrunken hast an dem Ort, von dem, der zu dir geredet hat, iss kein Brot und trinke kein Wasser, darum soll deine Leiche nicht in das Grab deiner Väter kommen. Und es geschah, nachdem er Brot gegessen und nachdem er getrunken hatte, da sattete man für ihn den Esel des Propheten, der ihn zurückgebracht hatte. Und er zog fort. Da fand ihn ein Löwe auf dem Weg und tötete ihn. Und seine Leiche blieb hingestreckt auf dem Weg liegen. Und der Esel stand daneben und der Löwe stand neben der Leiche. Und siehe, da kamen Männer vorbei und sahen die Leiche auf dem Weg hingestreckt liegen und den Löwen neben der Leiche stehen. Und sie kamen und sagten es in der Stadt, in der alte Prophet wohnte. Als nun der Prophet, der ihn von dem Weg zurückgeführt hatte, das hörte, sagte er, das ist der Mann Gottes, der gegen die Befehle des Herrn widerspenstig gewesen ist. Darum hat der Herr ihm den Löwen preisgegeben. Der hat ihn zerrissen und getötet nach dem Wort des Herrn, das er zu ihm geredet hatte. Und er redete zu seinen Söhnen und sagte, sattet mir den Esel. Und sie satteten ihn. Und er ging hin und fand seine Leiche auf dem Weg hingestreckt liegen und den Esel und den Löwen neben der Leiche stehen. Der Löwe hatte die Leiche nicht gefressen und den Esel nicht zerrissen. Da hob der Prophet die Leiche des Mannes Gottes auf und legte ihn auf den Esel und brachte ihn zurück. Und er kam in die Stadt des alten Propheten, um ihn die Totenklage zu halten und ihn zu begraben. Und er legte seine Leiche in sein eigenes Grab und man hielt die Totenklage über ihn. Ach, mein Bruder! Und es geschah, nachdem er ihn begraben hatte, sagte er zu seinen Söhnen, wenn ich gestorben bin, dann begrab mich in dem Grab, in dem der Mann Gottes begraben ist. Neben seine Gebeine liegt meine Gebeine. Denn das Wort ist gewiss, ganz gewiss. Nochmal. Denn das Wort wird ganz gewiss geschehen, dass er auf das Wort des Herrn hin ausgerufen hat, gegen den Altar, der in Bethel ist, und gegen alle Höhlich-Heigentümer, die in den Städten Samarias sind. Soweit der Text. Ich möchte mit uns beten und wer kann, möge sich bitte dazu erheben.
Mit 1. Könige 13 stehen wir in einer Zeit grundlegender Weichenstellungen im Volk Gottes, die sich über lange Zeit auf die ganze weitere Entwicklung des Volkes Gottes auswirken sollten. Salomo, der große König, der größte König Salomo, war auf seine alten Tage dem Herrn untreu geworden. Seine Frauen hatten ihn verführt, auch anderen Göttern in seinem Leben Raum zu geben. Wir lesen in 1. Könige 11, also zwei Kapitel vorher in der Anbahnung dieser Geschichte, die wir heute haben, 1. Könige 11, Vers 4. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war. Da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinen Gott, wie das Herz seines Vaters David. Das Erste, was ich hier sehe, Alter schützt vor Torheit nicht. Immer wieder neue Lebenssituationen und auch im Alter immer wieder neu, dass wir unser Leben am Herrn ausrichten, dass er die Mitte unseres Lebens bleibt. Die äußeren Lebensbezüge unseres Lebens verändern sich ständig. Wir kommen in verschiedene Lebensphasen. Und auch auf Rente, ins Alter zu kommen, ist eine Veränderung äußerer Lebensphasen. Und überall müssen wir wieder neu uns austarieren. Wo ist eigentlich die Mitte und worum geht's in jeder Phase meines Lebens? Worum geht's? Was ist die Mitte? Was ist die Hauptsache? Und das hat Salomo im Altwerden nicht mehr vollzogen. sondern da sind seine Frauen gekommen und haben ihn nicht dazu gebracht, dass er Jahwe seinem Gott abgeschworen hätte und sagt, davon will ich nichts mehr wissen. Nein, nein, nein. Sie haben nur neben diesem Gott noch andere Götter in sein Leben eingeführt. Und wie lautet das allererste Gebot von den Zehnen, die Gott uns gibt? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und wenn das Salomo passiert ist, dann kann niemand von uns hier sitzen und sagen, das kann mir nicht passieren. Wenn das Salomo passiert ist, dann ist das eine reale Gefahr im Leben jedes Einzelnen von uns, dass wir hier den Altar haben für unseren Gott, für Jesus Christus, für den Vater. Und mit einmal aber daneben noch einen anderen Altar in unserem Leben installieren, auf dem wir auch opfern, dienen, Zeit, Kraft, unser Leben investieren. Und Gott sagt, das akzeptiere ich nicht. Es gibt keine Götter neben mir in deinem Leben und keinen Altar deines Lebens neben mir in deinem Leben. Gott hat einen Absolutheitsanspruch. Ist nicht einer neben vielen. Prüfen wir unser Leben. Das ist nicht mein Thema. Ich habe mit großer Freude gesehen, in 14 Tagen hast du da mal das Thema. Ungeteiltes Herz. Das ist unser Problem. Freue ich mich drauf. Ganz super. Jesus, Gott glauben, ja, alles da. Aber haben wir ein ungeteiltes Herz? Oder ist unser Herz geteilt? Ja, der Herr, ja, Jesus, aber. Und dann kommt dieser Bereich, den wir für uns sichern. Ganz wichtiges Thema in 14 Tagen, können wir jetzt schon unsere Freunde einladen, ein ganz zentrales Thema. Daran ist Salomo gescheitert. Daran, dass er ein geteiltes Herz hatte. Und wenn er daran scheitert, ist das eine Gefahr für jeden von uns. Und deshalb nimmt Gott die Führung des Volkes, dem Haus Davids, weitgehend aus der Hand und gibt 10 der 12 Stämme Israels in die Hand eines anderen, in die Hand Jerobeams. Es kommt zur Spaltung, zur Reichsteilung. Unter Rehabiam, dem Sohn Salomos, vollzieht sich das Gericht Gottes. Das Königreich Israel zerfällt in 2 Teile. Das Südreich Juda und das Nordreich Israel. Doch trotz der Zusage Gottes hat Jerobeam Angst um seine Macht. Gott hat ihm noch diese 10 Stämme gegeben, hat ihn zum König über sie eingesetzt. Und trotzdem hat Jerobeam Angst um seine Macht. Denn mit Jerusalem blieb auch der Tempel Gottes und damit die religiöse Mitte Israels im Herrschaftsbereich Judas. Und dieses Strukturproblem macht ihm Sorgen. Wir lesen in 1. Könige 12, also dem Kapitel unmittelbar vor dem, was wir heute am Wickel haben, ab Vers 27, dass Jerobeam in seinem Herzen spricht: Wenn dieses Volk hier, mein Volk Israel, die 10 Stämme, wenn die hinaufziehen, um im Haus des Herrn in Jerusalem Schlachtopfer zuzubereiten, dann wird sich das Herz dieses Volkes zu ihrem Herrn zurückwenden, zu Rehabiam, dem König von Juda. Mich aber werden sie erschlagen und sich zu Rehabiam, dem König von Juda, zurückwenden. So beschloss denn der König Jerobeam, 2 goldene Kälber anzufertigen. Zum Volk aber sagte er: Es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzugehen. Siehe da, Israel, deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere gab er nach Dan, also eins im Norden und eins im Süden seines Reiches. Wir lesen Vers 30, diese Sache aber wurde zur Sünde. Auch baute er Höhenheiligtümer und er machte Priester aus dem gesamten Volk, die nicht von den Söhnen Levis waren, also dem Stamm, dem Gott das Priestertum zugeordnet hat. Jerobeam sieht, dass auf dem Wort Gottes beruhende, gottesdienstliche Leben Israels als Gefahr für seine Macht. Und deshalb verändert er die gottesdienstliche Ordnung eigenmächtig und im Widerspruch zum Wort Gottes. Obwohl nach dem Wort Gottes ausschließlich der Tempel in Jerusalem das Zentrum des gottesdienstlichen Lebens mit seinen Opferritualen sein durfte, installiert er in Bethel und Dan zwei neue religiöse Zentren für den Gottesdienst. Und weil die Priester aus dem Stamm Levi ja ebenfalls zum alten System des Jerusalemer Tempels gehörten, machte er im Widerspruch zum Wort Gottes aus dem gesamten Volk Leute zu Priestern, die nicht aus dem Stamm Levi waren. Die menschliche Berufung trat an die Stelle der göttlichen Berufung. Es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzugehen. Jerobeam machte es für das Volk ganz bequem. Deshalb ein Zentrum im Norden und eins im Süden seines Reiches. Ganz einfach für alle zu erreichen. Der aufwendige Weg nach Jerusalem konnte entfallen. Man musste nicht mehr nach Jerusalem hinaufgehen. Das hat der Herr ja eigenartig geregelt mit Jerusalem. Wenn du nach Jerusalem gehst, musst du immer hinaufgehen, von welcher Seite du kommst. Nach Jerusalem gehst du immer hinauf. Und darin steckt viel Symbolik. Denn Jerusalem war die Hauptstadt Gottes. Da war sein Tempel, sein Haus. Und es sollte jedem, der nach Jerusalem ging, deutlich werden, ich gehe hinauf zum Haus des Herrn. Und Jerobeam sagt, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzugehen. Doch da, wo der Mensch nicht mehr zu Gott hinaufgehen möchte, da geht es mit ihm ganz sicher bergab. Es ist zu viel für euch. Nach diesem Motto wird auch in unserer Zeit die gottesdienstliche Ordnung umgebaut. Die Predigt darf nicht mehr so lang sein. Weiterführende und im Widerspruch zum Zeitgeist stehende Inhalte sollen vermieden werden. Der Gottesdienst soll dem Menschen angepasst werden. Lockere Elemente wie Theater und Musik sollen die Predigt im Gottesdienst ersetzen. Und das alles nach diesem liebevoll klingenden Satz, es ist zu viel für euch, machen wir es uns doch ein bisschen einfacher. Alles viel zu anstrengend. Und ganz auf dieser Linie liegt auch der Umbau von Präsenz in Online-Gottesdienste. Den Weg zum Gottesdienst nach Jerusalem hinaufzuziehen, den können wir uns doch sparen. Das geht doch ganz bequem vom Sofa aus. Was anfangs, Gott sei Dank, als Hilfe in der Not gedacht war, für die, die nicht mehr kommen konnten und wo es nicht sein konnte, das wird plötzlich zum Umbau der gottesdienstlichen Ordnung im Volk Gottes missbraucht. Wir machen es uns bequem. Bequem im Hören, bequem im Leben, bequem in unseren Sesseln. Alles andere ist zu viel für uns. Oh, jeden Sonntag in die Gemeinde gehen, vielleicht noch Mittwoch in die Bibelstunde oder in den Hauskreis. Oh, ist zu viel für uns. Merkt ihr, wie dieses ist zu viel für uns. Wie das Raum nimmt, unser Leben durchdringt. Und merkt ihr, von woher das kommt. Merken wir, wie der Jerobeam der unsichtbaren Welt, der Teufel selbst, dabei ist, mit liebevoll klingenden Sätzen unser Leben und unsere Gemeindestrukturen umzubauen. Die meisten Glieder des Volkes Gottes damals akzeptierten das einfach. Die neuen Strukturen kamen ihrer Bequemlichkeit entgegen. Und die meisten kannten auch das Wort Gottes nicht gut genug, um in diesen gut klingenden Strukturveränderungen den Abfall von Gottes Wort zu erkennen. Doch Gott sei Dank, es gab auch andere. Wir lesen in dem Paralleltext im 2. Chronikerbuch, Kapitel 11, Abvers 14, die Leviten, die verließen ihre Weideplätze und ihr Besitztum und zogen nach Juda und nach Jerusalem. Denn Jerobeam und seine Söhne hatten sie aus dem Priesterdienst des Herrn verstoßen. Und ihnen folgten aus allen Stämmen Israels die, die ihr Herz darauf richteten, den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Sie kamen nach Jerusalem, um dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, zu opfern. Und sie unterstützten das Königreich Juda und stärkten Rehabiam, den Sohn Salomos, 3 Jahre lang. Denn 3 Jahre lang gingen sie in Juda auf dem Weg Davids und Salomos. Die von Gott zu seinem Dienst berufenen Leviten waren also die Ersten, die ihre Weideplätze und ihr Besitztum verließen und nach Juda und Jerusalem zogen. Und das war bestimmt nicht einfach. Die Alten, Vertrauten, geliebten Weideplätze zu verlassen und ihr Besitztum, das sie sich dort aufgebaut hatten. Und dabei war es sicher eine Hilfe, dass sie bei Jerobeam nicht mehr wohl gelitten waren und aus ihrem Predigtdienst verstoßen wurden. Damit waren sie auch unter dem Gesichtspunkt ihres Dienstes frei, ihre alten Weideplätze zu verlassen. Sie sammelten sich in Juda und Jerusalem. Sie unterstützten Juda und stärkten Rehabiam, solange dieser auf dem Weg Gottes blieb. Und das ist auch in unserer aktuellen Situation so wichtig, dass wir uns dort sammeln, wo Gottes Wort noch in Treue bewahrt und verkündigt wird, dass wir die stärken, die in der Treue zu Gott und seinem Wort unterwegs sind, auch wenn es weh tut, unsere alten, vertrauten Weideplätze zu verlassen. Aber wo wir keine Möglichkeit mehr haben, dem Herrn in Treue zu seinem Wort zu dienen, da haben wir eben auch keinen Platz mehr in dem abgefallenen religiösen System Jerobeams. Und damit kommen wir zu dieser eigenartigen Geschichte aus 1. Könige 13. Wir lesen in 1. Könige 13, Vers 1, und siehe, ein Mann Gottes kam aus Juda auf das Wort des Herrn hin, nach Bethel. Als Jerobeam oben auf dem Altar stand, das war mal so eine erhöhte Geschichte mit dem Altar, oben auf dem Altar stand, um Rauchopfer darzubringen. Und schon dieser erste Vers macht deutlich, dass hier nicht so ist, wie es sein sollte. Irgendwie ist alles an einem Platz, wo es eigentlich nicht hingehört. Der Altar ist in Bethel und nicht in Jerusalem. Der Mann Gottes ist in Israel und nicht in Juda. Und Jerobeam steht auf dem Altar statt zu seinen Füßen. Diese eigentlich unpassenden Plätze, gleich in diesem ersten Vers, beruhen in einem Fall auf dem Wort des Herrn, aber in 2 Fällen auf dem menschlichen Eigenwillen. Erstens, der Altar ist in Bethel und nicht in Jerusalem. Warum das so ist, das haben wir ja gerade eben gehört. Es beruht auf dem menschlichen Eigenwillen Jerobeams, der ein religiöses System nach eigenem Gutdünken installiert hat. Und zweitens Jerobeam. Er steht auf dem Altar statt zu seinen Füßen. Jerobeam steht da, wo er nach dem Wort Gottes nicht hingehört. Der Dienst am Altar war den Priestern vorbehalten. Der König hatte dort nichts zu suchen. Und als ich das las, da wurde mir klar, wie aktuell das ist. So wenig Jerobeam damals auf den Altar gehörte, so wenig gehört heute nach dem Wort Gottes die Frau zur Predigt auf die Kanzel. Wir lesen das in 1. Timotheus 2, Vers 12 sehr deutlich. Und in beiden Fällen beruht es nicht auf einer Geringschätzung des Königs oder der Frau, sondern es ist schlicht eine Platzanweisung Gottes in seinem Dienst, in seinem Haus. Gott weist uns unseren Platz in seinem Dienst zu. Einem Priester, einem König, einem Propheten und auch Mann und Frau. Akzeptieren wir die Platzanweisung Gottes in unserem Leben. Ja, und dann drittens ist da noch der Mann Gottes. Er gehört zum Südreich Juda, befindet sich aber im Nordreich Israel und damit eigentlich außerhalb seiner Zuständigkeit. Doch offenbar gab es im Nordreich Israel niemand mehr, den Gott für diesen prophetischen Dienst gebrauchen konnte. Und deshalb schickt er hier einen Mann aus Juda nach Israel. Ausdrücklich lesen wir, ein Mann Gottes kam aus Juda auf das Wort des Herrn hin nach Bethel. Also diese Grenzüberschreitung der Zuständigkeit im Dienst für Gott entsprang nicht wie bei Jerobeam menschlichem Eigenwillen, sondern dem Wort und Auftrag des Herrn. Und ich wundere mich mittlerweile gar nicht mehr, dass wir in Deutschland Missionare bekommen aus dem arabischen Raum, aus Afrika oder von sonst wer. Denn wir in Deutschland haben viel von dem verraten, was uns von Gott her geschenkt war. Der Mann Gottes hat den Auftrag, dem König Jerobeam das Gericht Gottes zu verkündigen, während dieser noch oben auf dem Altar steht. Wir lesen 1. Könige 13, Vers 2. Und er rief gegen den Altar auf das Wort des Herrn hin und sagte: Altar, Altar, so spricht der Herr. Siehe, ein Sohn wird dem Haus David geboren werden. Sein Name ist Josia. Der wird auf dir die Höhenpriester schlachten, die auf dir räuchern, und Menschengebeine wird man auf dir verbrennen. Der Mann Gottes ruft das Gericht in der Vollmacht und im Auftrag Gottes laut und hörbar für alle aus. Und wir lesen hier wie schon in Vers 2, auch jetzt in Vers 1, jetzt auch in Vers 2, zum zweiten Mal, diese Formulierung, und da achtet mal drauf, die habe ich mir unterstrichen, auf das Wort des Herrn hin. Das haben wir Vers 1 gelesen, das lesen wir jetzt schon wieder, Vers 2, auf das Wort des Herrn hin. Also auch die Gerichtsbotschaft gehört zum Wort des Herrn und muss verkündigt werden. Wir haben auch den Auftrag, das Gericht zu verkündigen und nicht nur den Menschen um den Bart zu schmieren. Das ist die Verantwortung als Menschen, die vor Gott in letzter Verantwortung stehen. Inhalt der Gerichtsbotschaft ist die kommende Zerstörung dieses Altars und des ganzen in ihm verkörperten antigöttlichen religiösen Systems. Für die Glaubenden ist diese Gerichtsbotschaft also auch eine gute Nachricht. Das Gericht Gottes wird dem ganzen System Jerobeams ein Ende machen. Und das gilt auch für die kommenden Gerichte der Endzeit. So hart das Gericht in seinen Auswirkungen auch sein mag, es bedeutet das Ende dieser alten Weltzeit mit seinem ganzen System der Sünde und des Todes. Und deshalb sagt unser Herr in seiner Endzeitrede, Lukas 21, 28, Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Und in dieser Perspektive lasst uns auch all das sehen, was in unseren Tagen geschieht. Bitte lasst euch nicht Angst machen und lasst euch nicht fixieren, sondern immer wieder in dem, was auch uns Angst machen will, denn Gefahren sind ja real, hebt eure Häupter empor. Erkennt in all dem, dass sich eure Erlösung naht, das Kommen des Herrn sich naht. Die Gerichtsankündigung wird hier übrigens mit einer sehr konkreten Prophetie über ihre Erfüllung verbunden. Hier wird der Name des künftigen Vollstreckers genannt, Josia. Der wird circa 300 Jahre später dieses Gericht vollziehen. Und für eine ungläubige Theologie ist das völliges Rätsel. Wie kann denn hier der Name Josia schon auftauchen, 300 Jahre vorher? Und bei Jesaja haben wir es ganz ähnlich, da so 180 Jahre vorher, da wird schon der Name des Kyros genannt, als der, der später von Gott gebraucht werden wird. Und eine ungläubige Theologie steht da und sagt, oh, das muss ja irgendwie später reingekommen sein, das ist ja unfassbar. Ja Leute, Gott kennt doch unseren Namen lange bevor wir geboren sind, jeden Einzelnen. Unseren Namen kannte der Herr vor Grundlegung der Welt, schreibt Paulus in Epheser 1. Was ist das denn für ein Problem, dass dieser Gott dann einfach seine auserwählten Werkzeuge hier vorher namentlich ankündigt? Überhaupt keins, überhaupt keins. Und für uns ist es eine Freude, dass wir hier wieder die Zuverlässigkeit des prophetischen Wortes erkennen können. Ja, und so ganz nebenbei diese Formulierung, siehe, ein Sohn wird dem Haus Davids geboren werden, sein Name ist, da will man schon rausrufen, sein Name ist Jesus. Das ist die eigentliche Erfüllung. Das ist der Herr, der kommen wird, um diesem System Jerobeams endgültig ein Ende zu machen. Josia ist ein Vorläufer, eine Abschattung. Dieser Sohn Davids, der dem Haus Davids geboren wird und der diesem System Jerobeam sein Ende macht, ist Jesus. Und Josia, hier ein Typus auf ihn, sein Vorläufer. Ja, und am Ende wird die Gerichtsbotschaft noch mit einem Zeichen verbunden. Vers 5, der Altar zerbarst, die Fettasche wurde auf dem Altar verschüttet. Nach dem Wunderzeichen, das der Mann Gottes auf das Wort des Herrn hin gegeben hatte. Also jetzt merkt man es aber, Vers 1, Vers 2 und jetzt lesen wir hier zum dritten Mal diese selbe Formulierung auf das Wort des Herrn hin. Und diese dreifache Wiederholung macht deutlich, was im Zentrum dieser Geschichte steht, worum es in dieser Geschichte zentral geht, um das Wort des Herrn. Das ist das Thema von 1. Könige 13. Nachdem Jerobeam mit offenem Widerstand gescheitert ist, sein gegen den Mann Gottes ausgestreckter Arm verdorrt, sagt die Bibel. Auch interessant, jeder Widerstand gegen Gott muss verdorren. Und nachdem das nicht geklappt hat mit dem offenen Widerstand, wechselt Jerobeam die Strategie. Er versucht, die Wirkung der Gerichtsbotschaft vor dem ganzen Volk dadurch zu neutralisieren, indem er den Mann Gottes zu sich ins Haus einlädt. Das gemeinsame Essen ist Ausdruck der Gemeinschaft und vermittelt den Eindruck, wenn die beiden miteinander essen, so schön friedlich zusammen am Tisch sitzen, kann es ja so schlimm nicht sein. Und genau dieses Zeichen von Gemeinschaft mit dem gottlosen Jerobeam darf der Mann Gottes nicht setzen. Und deshalb lesen wir in 1. Könige 13, Vers 8, der Mann Gottes aber sagt zum König, selbst wenn du mir die Hälfte deines Hauses gäbest, würde ich nicht mit dir hineingehen. Ich werde kein Brot essen, kein Wasser trinken an diesem Ort. Denn so ist es mir durch das Wort des Herrn befohlen worden. Du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken. Du sollst auch nicht auf demselben Weg zurückkehren, auf dem du hergekommen bist. Der Mann Gottes bleibt dem Wort Gottes treu. Er verweigert dieses Zeichen der Gemeinschaft mit Jerobeam. Neutestamentlich haben wir hier eine Analogie bei dem Thema Gemeindezucht. Da schreibt Paulus ja in 1. Korinther 5, Vers 11, nun habe ich euch aber geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand der Bruder genannt wird. Ein Unzüchtiger ist oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer, Trunkenbold oder Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Also hier geht es darum, einem Menschen, der nicht bereit ist, Buße zu tun, umzukehren von seinen Wegen, sich zurechtbringen zu lassen, in dem Gehorsam Gott gegenüber einzutreten. Auch hier geht es darum, dass dann die Gemeinde kein falsches Zeichen der Gemeinschaft setzen und das Gerichtswort Gottes über die Sünde des Bruders nicht neutralisieren soll. Also auch hier geht es um die Frage, wie steht es hier mit unserer Treue zum Wort Gottes? Der Mann Gottes bleibt Jerobeam gegenüber konsequent. Wir lesen 1. Könige 13, 10. So ging er auf einem anderen Weg fort, kehrte nicht auf den Weg zurück, auf dem er nach Bethel gekommen war. Das wäre doch ein wunderbares Ende dieser Geschichte. Er hätte Schluss gemacht, auch bei jeder Hollywood-Verfilmung. Das war's. Klasse. Und jetzt kommt es zu einer völlig überraschenden Wendung. Vers 11. Ein alter Prophet wohnt in Bethel. Seine Söhne kamen, erzählten ihm alles, was Gott getan hatte. Und er reitet dem Mann nach. Und der Mann Gottes sagt auf die Einladung auch in sein Haus wieder, Vers 16, ich kann nicht mit dir umkehren, um hineinzugehen. Denn durch das Wort des Herrn ist ein Befehl an mich ergangen. Und jetzt Vers 18. Da sagte der alte Prophet zu dem Mann Gottes, auch ich bin ein Prophet wie du. Und ein Engel hat zu mir geredet durch das Wort des Herrn und hat gesagt, bring ihn mit dir in dein Haus zurück, damit er Brot esse und Wein trinke. Und dann kommt nur dieser kleine, eine kurze Satz. Er belog ihn aber. Da kehrte der Mann Gottes mit ihm zurück in sein Haus, aß und trank. Zwei Beobachtungen drängen sich auf. Dieser alte Prophet wohnt in Bethel. Am Ort des Götzendienstes. Er ist nicht mit den Leviten und den Treuen Israels nach Juda in Richtung Tempel gegangen, sondern in Bethel geblieben. Er ist dort aber auch nicht als Prophet gegen den Götzendienst aufgestanden. Nein, er lebt, wohnt, ist dort und schweigt. Ganz offenbar hat er sich mit dem System Jerobeam arrangiert. Und deshalb kann Gott auch nicht ihn als Boten an Jerobeam gebrauchen, sondern muss einen Boten aus Juda senden. Was immer dieser alte Prophet früher für eine Geschichte mit Gott gehabt haben mag, jetzt ist davon nur noch die äußere Hülle, alter Prophet, übrig geblieben. Gott hat aufgehört, zu ihm und durch ihn zu reden. Und ein Prophet, zu dem Gott nicht mehr redet, ist eine unglaublich traurige und tragische Gestalt. Doch irgendetwas zieht ihn zum Mann Gottes. Ist es die Erinnerung an Zeiten, in denen Gott auch zu ihm und durch ihn gesprochen hat? Möchte er durch den Kontakt mit dem Mann Gottes wieder in die Einflusssphäre Gottes kommen? Oder möchte er sein Ansehen vor den Menschen durch den Kontakt mit dem Mann Gottes äußerlich aufpolieren? Oder ist es Neid und Eifersucht, die ihn dazu treibt, dem Mann Gottes zum Fallstrick zu werden? Alles Möglichkeiten. Alles mögliche Motive. Könnte alles sein. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Die Bibel schweigt darüber. Sie sagt nur diesen einen Satz, er belog ihn aber. Über das Motiv dieser Lüge schweigt die Bibel.
Dann hat dieses Schweigen aber auch seinen Grund.
Dann ist gerade dieses Schweigen eine Botschaft. Das Motiv der Lüge ist hier völlig unerheblich. Entscheidend ist, im Gehorsam gegen Gottes Wort zu bleiben und sich davon nicht abbringen zu lassen. Weder durch einen alten Propheten, noch durch vermeintliche Engelbotschaften, noch durch eine sonstige Lüge. Satan belügt uns. Das müssen wir wissen. Er ist der Vater der Lüge. Satan belügt uns. Und manchmal sind es Lügen, die ganz fromm klingen, so wie hier. Paulus schreibt in 2. Korinther 11, Vers 14, Satan nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Er kann uns also auch durch einen alten Propheten belügen. Und dagegen gibt es nur ein Mittel, dass wir das Wort Gottes so ernst nehmen, wie Gott sein Wort ernst nimmt und ernst meint. Wir wollen vor allem beim Lesen dieses Textes den Mann Gottes und den alten Propheten verstehen. Wir wollen wissen, was sie bei ihren Entscheidungen bewegt hat. Doch Gott hat uns sogar die Namen der beiden Protagonisten vorenthalten. Ist euch das aufgefallen? Uns werden immer Namen genannt in der Bibel. Und hier werden uns die Namen von beiden nicht genannt. Und auch darin liegt eine Botschaft. Der Hauptdarsteller dieser Geschichte ist weder der Mann Gottes noch der alte Prophet. Der Hauptdarsteller dieser Geschichte ist das Wort Gottes. Darum keine Namen. Es geht nicht um die Boten. Es geht nicht um die Menschen. Es geht um die Botschaft. Es geht um das Wort des Herrn. Das ist der ganz große Hauptdarsteller in dieser Geschichte. Wenn man das mal verstanden hat, dann kriegt man Zugang zu dieser so merkwürdig anmutenden Geschichte. Weder ein König noch ein alter Prophet, weder angebliche Prophezeiung noch Engelbotschaften dürfen uns von dem Gehorsam gegen Gottes Wort abbringen. Das ist die Botschaft dieses Textes. Und das ist ganz wichtige Botschaft in unseren Tagen, in denen Gottes Wort bei so vielen Fragen nicht mehr gelten soll und in den Bereich kultureller Zeitbedingtheit verwiesen wird, wo persönliche Eindrücke, Visionen, Engelbotschaften mehr zählen als Gottes Wort. Diese Geschichte wird uns zeigen, wohin es führt, wenn wir Gottes Wort nicht mehr ernst nehmen. Am Ende muss Gott an dem Mann Gottes Gericht üben, um seines Namens willen, um seines Wortes willen. Weil dieser Mann Gottes, der übrigens immer weiterhin noch so genannt wird, diesen Status behält er. Er bleibt der Mann Gottes. Weil dieser Mann Gottes zwar der weltlichen Macht Jerobeams widerstanden hat, nicht aber der Lügenprophetie des alten Propheten. Und so widersteht auch heute so manch einer der weltlichen Verführung, um dann doch zum Opfer der frommen Verführung irgendeines alten Propheten zu werden. Wenn Satan uns durch Jerobeam nicht verführen kann, dann schickt er uns einen alten Propheten mit seinen Lügen, frommen Lügen. Paradoxerweise erlebt der alte Prophet gerade jetzt wieder das Reden Gottes. Ausgerechnet er muss jetzt dem Mann Gottes das Gericht verkündigen. Und dabei nennt ihn unser Text dreimal, immer mit diesem Zusatz. Es ist der Prophet, der ihn, dem Mann Gottes, von dem Weg zurückgeführt hat. Vers 20, Vers 23, Vers 26. Er ist jetzt immer der alte Prophet, der den Mann Gottes von seinem Weg zurückgebracht hat, abgebracht hat. Das ist jetzt sein Label. Mit dieser Schuld muss er leben. Doch gerade
durch das jetzt folgende Gottesgericht an dem Mann Gottes erkennt dieser alte Prophet wieder ganz neu, wie ernst es Gott mit seinem Wort ist und wie sicher es sich erfüllen wird. Ein Löwe tötet den Mann Gottes. Ja, selbst ein Löwe muss Gott als Gerichtswerkzeug dienen, darf aber keinen Schritt weitergehen als von Gott vorgegeben. Und deshalb tötet der Löwe zwar den Mann Gottes, bleibt dann aber wie bei einer Mahnwache neben ihm stehen, ohne die Leiche zu fressen und ohne den Esel zu zerreißen. Der Esel steht für die Torheit des Menschen und der Löwe für das Gericht Gottes. Und die halten dort eine Mahnwache dafür, wohin es kommt, wenn wir das Wort Gottes nicht mehr ernst nehmen. Selbst ein Löwe muss dem Wort Gottes präzise gehorchen, bis hierhin und keinen Zentimeter weiter. Wieder den natürlichen Instinkt wirst du nicht zerreißen. Und wenn schon ein Löwe dem Wort Gottes präzise gehorcht, wie viel mehr sollten wir das tun? Auf den alten Propheten bleibt das alles nicht ohne Wirkung. Wir lesen in Vers 30, und der alte Prophet legte seine Leiche in sein eigenes Grab und hielt die Totenklage über ihn. Ach, mein Bruder. Und nachdem er ihn begraben hatte, sagte zu seinen Söhnen, wenn ich gestorben bin, dann begrabt mich in dem Grab, in dem der Mann Gottes begraben ist, neben seine Gebeine legt meine Gebeine. Denn das Wort wird ganz gewiss geschehen, das er auf das Wort des Herrn hin ausgerufen hat. Also das ist ihm jetzt wieder klar, das wird ganz gewiss geschehen. Am Ende nimmt auch der alte Prophet Gottes Wort wieder ganz neu ernst. Er beweint den Mann Gottes als Bruder. Er legt ihn in sein Grab. Er legt Zeugnis für die Wahrheit von Gottes Wort vor seinen Söhnen ab. Und er trifft sogar eine Verfügung für seine eigene Beerdigung aus diesem Ernstnehmen von Gottes Wort. Und jetzt kommt etwas, was mich zutiefst angerührt hat. Jetzt finden beide im Grab vor Gott zusammen. Sie liegen beide nebeneinander, bis auf den Tag, an dem Gott beide vor sich stellen wird. Und dann wird sich vollenden, was an offenen Fragen und abgerissenen Fäden dieser Geschichte noch übrig geblieben ist. Wir aber, wir sollten von diesen beiden Namenlosen lernen, die hier stellvertretend für uns stehen. Dieser Text spricht ein großes Fragezeichen in unser Leben. Wie ernst nehmen wir es mit Gottes Wort? Gerade auch in den Fragen, in denen der Zeitgeist uns heute zum Essen in sein Haus einladen möchte. Lasst uns diese Anfrage mitnehmen und vor dem Herrn bewegen. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Was für eine erstaunliche Geschichte, wenn wir sie lesen, dann denken wir, hätte man auch weglassen können. Und wenn wir dann einsteigen in dein Wort, dann merken wir, was du da für eine Botschaft für uns darin verborgen hast. Danke, Herr, dass du zu uns redest, mitten hinein in unser Hier und Heute, in unser Leben. Herr, lass uns wieder ganz neu dich ernst nehmen in unserem Leben. Lass uns nicht länger mit einem geteilten Herzen leben, andere Altäre in unserem Leben bauen und pflegen, sondern ganz neu
in dieser Ausschließlichkeit und Ganzhingabe eines Lebens mit dir kommen. Dein Wort ernst nehmen, ihm ganz vertrauen und ganz gehorchen. Herr, danke, dass du auch mit dieser ganzen Welt dein Wort ganz präzise erfüllen wirst. Danke, Herr, dass wir auch in diesen chaotischen Tagen unsere Häupter erheben dürfen, weil wir wissen, dein Wort wird sich ganz gewiss erfüllen in allem, was du gesagt hast, auch über dieser Erde. Und da beten wir dich an. Danke, Herr. Amen.